Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft, Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Heute beginnen wir die Staffel der Kanalmorde aus den 80er Jahren, produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Wir haben mittlerweile einen Instagram-Account auf Rechtsmedizin und Krimi in ein Wort geschrieben. Können Sie uns auf dem Account abonnieren, uns Fragen stellen oder Anregungen hinterlassen. Oder vielleicht gibt es auch einen Mordfall, den Sie von uns besprochen haben möchten. Wir sind da dankbar für jeden Hinweis. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist wie immer der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Fairhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine neue Staffel der Kanalmörder oder der Kläranlagenmörder. Wobei, ja. Weiß ja nicht, ob die Kläranlage hat nicht gemordet und ob die Morde dort stattgefunden haben, aber es ist eine weitere, wenn man so möchte, beeindruckende Serie, die in Frankfurt und man muss sagen Umgebung stattgefunden hat und wo man eben diese Todesfälle zusammensieht, wo man meint, es könnte sich um eine Serie handeln. Zumindest sind alle diese Todesfälle bislang nicht aufgeklärt.
Richtig, und sie sind auch alle relativ nah beieinander gewesen. Und ja, da sieht man es mal wieder. Wir reden so oft darüber, dass es Gott sei Dank nur ganz wenige Serientäter gibt. Und trotzdem sprechen wir hier nun schon wieder über einen. Erst hatten wir Manfred Seel, der sich im Prostituiertenmilieu aufgehalten hat. In diesem Fall geht es um einen vermutlich homosexuellen Täter, der sich im Strichermilieu umgeschaut hat nach seinen Opfern, und zwar rund um den Basler Platz in Frankfurt, aber auch in Offenbach. Er konnte brutaler nicht vorgehen. Er hat, abgesehen von seinem ersten Mord, zu dem wir gleich auch noch kommen, sich überlegt, wie kann man die Opfer am besten schnellstmöglich verschwinden lassen, und ist auf die Idee gekommen, sie in die Kanalisation zu werfen, da er nämlich die Kanaldeckel relativ leicht öffnen konnte und die Opfer, die zum Teil leider auch noch belebt haben sollen, dort entsorgt hat. Man hat erst 2,5 Jahre später die Opfer identifizieren können, weil sie zum Teil Wochen, Monate dort in der Kanalisation lagen oder waren und natürlich zur Unkenntlichkeit zerstört waren ihre Körper. Also es war wirklich an Brutalität kaum zu überbieten. Fangen wir mal mit seiner Mordserie an. Der erste Mord oder das erste Opfer wurde im September 76 in Stangenroth bei Gießen gefunden. Und zwar während eines Militärmanövers haben Soldaten eine unbekleidete Leiche, stark mumifiziert wohl schon, in einem Wald bei Gießen gefunden mit zertrümmertem Schädel. Das Opfer konnte nie identifiziert werden. Es war zwischen 15 und 18 Jahren alt, männlichen Geschlechts. Und die Polizei hat vermutet, dass es sich dabei unter Umständen um einen Ausländer handelte, der nur auf der Durchreise in Frankfurt war. Aber dann hat der Täter
Aber
erneut,
das war doch,
ja?
was ist denn jetzt mit Frankfurt? Weil das war ja jetzt hier
Ja,
Landkreis Gießen,
das stimmt.
das ist ja ganz weit weg.
Ja, es war
Und
sein.
das war auch nicht in der Kanalisation, oder? War das doch ein Teil der Kanalisation, wo der gefunden wurde?
Nein, war es nicht, aber das war offenbar, sagt man, sein erster Fall, bevor er sich eines Besseren besonnen hat. Man sagt, er sei von Gießen nach Frankfurt gereist, dieser
Okay.
Täter. So,
Okay.
beim nächsten Mal hat er dann die Idee, jetzt kommt es zu den Kanalmorden gehabt. Beim nächsten Mal ging es tatsächlich nur noch um diese schlimmen Kanalisationsmorde. Am 23. Mai 1982 wurde in Dreieich die Leiche des 17-jährigen Erik gefunden, und zwar hinter einem Schneckenzufluss einer Kanalisation. Er hatte erhebliche Verletzungen erlitten und einen zertrümmerten Schädel noch dazu. Dann am 19. September 1982 in Erzhausen wurde Bernd gefunden, der 17 oder 18 Jahre alt war, im Auffangrecken einer Kläranlage. Und zwar ist das so gewesen, dass der Kanalmeister am 19.09. einen Alarm bekommen hat, weil etwas den Wassertransport blockierte. Und das war dieser Leichnam, der bekleidet und stark zerstört war. Dann das nächste Opfer wurde gefunden am 2. Juli 1983, ebenfalls in Erzhausen. Es war Markus, er war 17 Jahre alt. Er befand sich im Pumpensumpf des Klärwerks von Dreieich. Der Tote wurde durchs Abwasserrohr angeschwemmt. Und am 9. September 1983 wurde der 14 Jahre alte Fuad in Frankfurt-Niederrad gefunden. Er war marokkanischer Herkunft, ja, und ist in der Kanalisation ertrunken. Am 11. Oktober 1983 passierte dann Folgendes: Da wurde Oliver gefunden. Er war 11 Jahre und er war der Einzige, der mit dem Strichermilieu nichts zu tun hatte. Er war von zu Hause weggelaufen, weil er, so habe ich gelesen, die Welt erkunden wollte und ist seinem Täter dort in die Hände gefallen. Und am 21. Juni 1989 der vielleicht letzte Mord, beziehungsweise wurde der Junge schon 83 als vermisst gemeldet, Daniel. Er war 14
Okay.
Jahre alt und man fand ihn in der Kanalisation in Offenbach an der Rosenhöhe. Ja, das waren diese ganzen schlimmen Funde, und man muss sich vorstellen, also ich habe dann von einem Kriminalpsychologen gelesen, dass dieser Mann ganz offenbar Probleme mit seiner eigenen Homosexualität hatte und eine Hassliebe zu Homosexuellen entwickelt hat. Er war offenbar Einzelgänger. Man hatte dann tatsächlich relativ schnell einen Verdacht. Die Polizei ist sich auch Jahre sicher gewesen, dass es sich dabei um den Täter gehandelt haben könnte. Es ging um einen 40-jährigen, mehrfach vorbestraften Lageristen aus Offenbach. Thomas R., der war übrigens 1,95 groß, also bestimmt hatte der auch viel Kraft, könnte ich mir vorstellen. Ja, und er war homosexuell und hat sich in einem homosexuellen Lokal aufgehalten, in dem auch drei der Opfer häufig waren, und er kannte diese drei Männer. Und
Also
ja,
das wäre ja wirklich ein Zusammenhang, ne, der
das
Vorgeschichte.
genau. Und außerdem hat man dann festgestellt, dass er im Riederwald eine Gartenlaube benutzte, und zwar lud er sich da regelmäßig überwiegend obdachlose Jungen oder junge Männer ein, mit denen, die er dort zu Sexspielen lud er sie ein.
Die Gartenhütte gehörte ihm aber nicht.
Nee, die gehörte ihm nicht, sondern
Okay.
die gehörte, glaube ich, einem Bekannten. Also, und dort hat er die allerdings sadistisch gequält. Es gab dann auch viele Anzeigen, aber einige junge Männer haben auch den Mund gehalten, weil er sie nämlich sehr gut bezahlt hat. So,
Okay.
man hat dann tatsächlich auch in dieser Laube Blutspuren gefunden. Allerdings passten die nicht zu den Opfern und deswegen konnte man den Mann auch nicht anklagen. Man hat auch seine Wohnung durchsucht. Dort hat man eine Gaspistole gefunden, mehrere Messer, ein Schlachtermesser und auch Handschellen. Unser Täter hat auch alle Opfer auf dem Rücken, an den Händen gefesselt und hat sie, wie gesagt, schwer missbraucht und dann, tja, wie Müll weggeworfen, kann man sagen. Und
Also man geht schon davon aus, dass er die immer in die Kanalisation irgendwie gebracht hat und nicht direkt in die, aber da wäre er ja nicht hingekommen, die
Nee,
Kläranlage.
nee, nee, er muss sie wohl, also ich weiß nur, dass er sie immer über die in die ja, es gibt ja, ich glaube, in Frankfurt allein, weiß ich nicht, wie viele 100 Kanaldeckel, die man öffnen konnte, vielleicht. Ich weiß nicht, ob man die heute noch so leicht öffnen kann. Und dort hat er die tatsächlich reingeworfen. Und ich meine, man stelle sich vor, die haben tatsächlich, wie gesagt, ja wohl zum Teil noch gelebt. Bei dem einen weiß man auch, der ist wirklich ertrunken. Das war dieser Fuhrt eben. Wie brutal das sein muss, ne? Du bist gefesselt, du gehst da elend zugrunde. Ist ganz furchtbar. Ja.
Also
Ja,
Sie gehen
das ist.
davon aus, dass die im gefesselten Zustand da
Ja.
reingeworfen hat.
Ja,
Okay.
sie haben die Handfesseln zum Teil wohl noch gefunden oder auch Spuren davon. Auch der kleine Oliver, da konnte man erkennen, dass er Fesseln getragen haben musste.
Aber
Ja.
die war jetzt nicht, die waren da nicht mehr am Leichnam dran.
Also ich glaube, einmal waren sie oder sogar zweimal, weiß ich nicht, am Leichnam dran oder man konnte dann die Striemen noch erkennen. Also er hat die Hände immer, also dann müssen sie ja eigentlich am Leichnam dran gewesen sein, weil er da stand, die waren mit den Händen auf dem Rücken gefesselt. Also dann müssten sie ja auch noch dran gewesen sein. Ja.
Das ist gerade was von Blutspuren in der Wohnung gesagt und passten nicht zu den Verstorbenen.
In der
Das sind
Laube,
ja
nicht in der Wohnung. In der
in der
Laube.
Laube, in der Laube, genau. Und das war natürlich damals noch eine Zeit, wo man ja gar keine DNA-Analyse hatte.
Richtig.
Ja, ist denn das mal nachuntersucht worden?
Das ist die große Frage. Darüber habe ich nichts rausbekommen. Ich meine, wie wir wissen, verjährt Mord nie. Also müsste ja eigentlich da noch weiter der Sache nachgegangen sein. Und man, warum? Ich meine, offenbar war dieses 1983 das letzte Opfer, was erst 89 gefunden wurde, sein letzter Mord oder der, den man ihm zugeschrieben hat. Was ist danach passiert?
Tja,
Mordet er
ist er
nicht mehr,
danach
weil er Angst hat?
woanders hingegangen? Also erst der Weg von Gießen nach Frankfurt und dann vielleicht ganz woanders hin. Aber es gab jetzt danach ja in der Bundesrepublik zumindest keine ähnlichen Auffindungen in Kläranlagen, oder?
Nein, also zumindest ist mir das nicht bekannt.
Naja, also klar, könnte sein, er hat einfach etwas geändert, hat den Modus operandi geändert oder hat aufgehört.
Oder
Und
er hat einfach, weil er unter Verdacht steht, aufgehört. Das kann ja auch möglich sein,
ja,
ne?
das ist aber, glaube ich, sehr, sehr selten. Ich meine, sehr, sehr triebgesteuert. Das geht ja sogar so weit, dass manche von den Tätern ja immer unvorsichtiger werden in den Serien, weil halt auch so ein innerer Wunsch da ist, dass es beendet wird von
Ja.
außen. Und dass also jemand nur, weil er in die Enge getrieben wird, jetzt wirklich aufhört, ja, auch dauerhaft, das glaube ich, ist nicht besonders häufig. Also, ja.
Ja, gut, könnte weggezogen sein, er könnte auch gestorben sein. Ja, das ist natürlich die Sache, die man ja nie weiß, wenn man den Täter.
Klar. Das heißt also, dieser damals Tatverdächtige, wo du gesagt hast, der damals 40-Jährige aus Offenbach, weiß man über dessen Verbleib irgendwas?
Eben nicht. Nein.
Auch nicht, okay.
Das ist es. Und wenn ich da diesen, da hat ein Kriminalkommissar gesagt, also er ist sich wirklich total sicher, dass sie den Täter bereits hatten und dass sie eben aber aufgrund dieser mangelnden Beweise nun ihn nicht festsetzen konnten. Das ist natürlich auch schlimm. Es war auch so. Das war auch damals gar nicht einfach, wie gesagt, mit der Identifizierung. Das hat ja 2,5 Jahre gedauert. Damals hat die Kripo die Kleidung fotografiert, hat Vermisstenakten noch und nöcher durchsucht, bis sie dann letzten Endes fast für jedes der Opfer, also bis auf den ersten, genau wussten, wer es, um wen es sich da handelte, ne?
Ja, also Identifizierung war schon eine Herausforderung. Man kann sich vorstellen, wenn dann der Leichnam sich über Jahre in einem Milieu mit Fäkalien und anderen Abwässern aufhält, dass das die Zersetzung enorm vorantreibt.
Ja, und dazu kam natürlich durch diese Kläranlagen Schnecken, ja, sind die Leichname ja extrem stark zerstört worden, ne? Also ich meine, die waren ja Körperteile abgerissen und damals gab es ja diese Möglichkeiten, die es heute gibt mit der DNA, so nicht, ne?
Nee, also die DNA kam ja überhaupt erst in der Form, wie wir sie heute kennen, Mitte der 80er Jahre auf. Und die, ja, kann sagen, so Ende der 80er, Anfang der 90er wurde es so zunehmend zu einer Routineuntersuchung, was aber immer noch gedauert hat, dann so bis, ja, kann man sagen, Mitte der 90er, bis es dann breit verfügbar war. Also wir sind noch 10 Jahre zu früh.
Das war dann eine besonders starke Herausforderung für die Kriminalpolizei. Die können euch ja heute wirklich dankbar sein, ne? Dass ihr ihnen da so hilfreich zur Seite steht.
Ja, die Möglichkeiten sind selbstverständlich heute ganz andere. Und damals war eben wirklich nur möglich, die Blutgruppen zu bestimmen. Ja, also das AB0-System und Rhesusfaktor. Und dann musste man halt schon schauen, was war noch drin. Und man brauchte eben auch richtiges Blut. Ja. Und deswegen klar, wenn in der Hütte Blut gefunden wurde, damit konnte man was anfangen und auch weitere Blutgruppensysteme bestimmen. Meisten kennen ja nur das AB0 und Rhesus, aber es gibt dann oder gab damals noch so 26 weitere Systeme, die untersucht werden konnten, die man vornehmlich dann verwendet hat für Abstammungsuntersuchungen, also Vaterschaftstests, wie man heute salopp sagen würde, was natürlich alles aufwendige Handarbeit war. Und man konnte das selbstverständlich ebenfalls einsetzen, wenn man jetzt Blut hatte an einem Leichenfundort. Und wenn man von einem Leichnam auch wieder Blut gewinnen konnte. Ansonsten war das Ganze eben schwierig. Und heute kann man ja die DNA aus allem gewinnen, was ein Mensch übrig lässt, hinterlässt, Sekrete. Es reicht irgendeine Zelle aus dem Körper aus und man kann ein DNA-Profil daraus erstellen. Und für die Blutgruppen brauchte man eben Blut. Und das hat sicherlich auch schwierig gemacht. Ja. Und deswegen waren die einfachen Systeme, wie gesagt, AB0, das konnte man dann auch an manch anderen Überresten bestimmen. Und oftmals waren es ja noch Blutreste, die sozusagen vorhanden waren, an Organbestandteilen oder so. Aber die schwieriger zu bestimmenden Blutgruppen waren damit eben nicht mehr möglich. Ja. Und deswegen ist das wahrscheinlich so auf diesem Niveau AB0-System geblieben. Und dann konnte man nur sagen, okay, am Fundort, das Blut, also in der Gartenhütte, das war eben Blutgruppe A. Und dann hat man gesagt, okay, hat der Leichnam nun ebenfalls A oder nicht? Ja, auf dem Niveau kann das eigentlich nur geblieben sein.
Ja, das glaube ich. Mal ein ganz aktuelles Thema oder eine ganz aktuelle Frage. Wie ist das eigentlich heute mit der KI? Die wird ja mittlerweile überall angewendet. Spielt das auch bei euch eine Rolle oder würde das irgendwann eine Rolle spielen und inwiefern?
Hat man die verschiedenen Techniken werden in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, mittlerweile in der Medizin. Und natürlich gibt es auch bei uns verschiedene Einsatzgebiete, gerade wenn wir so im Bereich sind von Tatrekonstruktion, große Datenmengen, wenn 3D-Erfassungen stattfinden von dem ganzen Umfeld, Leichenfundort, von dem Leichnam mit verschiedenen Methoden wiederum, Computertomographie, Körperoberflächenscan und das alles zu kombinieren und dann wiederum verschiedene Varianten auszuprobieren, durchzuprobieren, wenn man so möchte, was man sonst rein händisch machen müsste mit sehr viel Aufwand. Dafür kann man eben solche automatisierten Techniken, kann man die einsetzen. Und dann ist natürlich die ein weiterer Sinn der KI, dass man das System selbst lernen lässt. Ja, also dass ich praktisch sage, ich habe meine Referenzbefunde und jetzt geh mal selbst vor. Also beispielsweise, was haben wir bei uns, das Thema die Altersdiagnostik am Lebenden, wo es dann darum geht, wie ist die Verknöcherung der Schlüsselbeine, wie ist die Ausbildung der Zähne, wie ist die Verknöcherung des Handskeletts und dass man dann eben weiß, man hat bestimmte gesicherte Altersstufen und dann kann das System praktisch selbst Kriterien entwickeln oder ausbilden, die dann eine korrekte Zuordnung später zulassen sollen. Ja, so kann man halt ein System selbst lernen lassen. Das nennt ja auch dieses Deep Learning. Da ist aber dann oft das Problem, dass diese Systeme sich, ja, wie soll ich sagen, Kriterien aussuchen, die vielleicht gar nichts kausal damit zu tun haben, die aber trotzdem korrelieren. Ja, das wird dann nicht hinterfragt, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, sondern einfach nur, das passt oder das passt nicht. Und da gab es zum Beispiel mal oder ich hab da mal ein ganz interessantes Beispiel gesehen, dass man praktisch Tiere unterscheiden kann, die in der kälteren Hälfte der Welt unterwegs sind und in der wärmeren Hälfte der Welt und diese Tiere, irgendwelche Bären. Und man hatte immer nur Bilder von den Tieren und die Idee war, wenn die Bilder von einer gewissen Entfernung aufgenommen werden, kann das System entscheiden. Und im Endeffekt hat das System dann immer richtig entschieden, so wie man es vorher wusste, aber irgendwann kam man dann da drauf, die haben gar nicht die Tiere angeguckt, sondern den Hintergrund. Und da, wo es kälter lag eben Schnee und bei dem anderen nicht, ja. So, das war so ein Beispiel. Das heißt, man kann dann schlecht kontrollieren, was für Kriterien diese Systeme nehmen, ob das zufällige Übereinstimmungen sind, die einfach durch die Vorauswahl gegeben sind, oder ob es sich um sinnvolle Kriterien handelt, ja.
Ich verstehe.
Und das sind so Dinge, die wir natürlich kontrollieren müssen. Und wir können selbstverständlich auch nicht vor Gericht gehen und sagen, wir haben da so ein Programm, so eine Blackbox, das haben wir le selbst lernen lassen. Und jetzt hat es uns gesagt, das Ganze war so und so, der Schuss war aus der und der Entfernung. Und warum das so ist, wissen wir auch nicht. Aber das Programm spuckt es eben aus, ja. Und das ist selbstverständlich so nicht zu vertreten. Und ich glaube, da werden wir auch noch sehr lang immer wieder die Sachverständigen brauchen, die das inhaltlich, logisch, schrittweise bearbeiten und genauso vor Gericht darlegen können. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eben irgendwann ein Gericht sagt, okay, ich begründe eine Verurteilung auf einem System, das ich selbst seine Fähigkeiten angelernt hat und jetzt zu einem Schluss kommt. Dafür braucht es einfach Verantwortliche, dafür braucht es Menschen, die das vermitteln können und wo man sagen kann, okay, der hat sich vielleicht getäuscht oder der kann aber zumindest begründen, wie er zu dem Schluss kommt. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem in der Forensik. Das heißt, wir können Dinge automatisieren, klar. Wir können auch Kriterien lernen lassen, aber wir müssen eigentlich immer noch von Grund auf verstehen, was passiert da eigentlich.
Also ich finde es auch insofern spannend. Ich habe es natürlich jetzt auch mal tatsächlich an einem aktuellen Thema ausprobiert. Ich habe nämlich mal unseren Podcast gesucht. Und beim ersten Mal hat KI da ganz, ganz viele Dinge über den Podcast gewusst,
Okay.
also über uns und was wir da so machen. Und dann habe ich es 2 Tage später nochmal versucht und da wusste KI auf einmal überhaupt nichts mehr davon. Also es war ganz merkwürdig. Ja, das verstehe ich eben auch nicht. Oder du gibst einen Suchbegriff ein und kriegst dann ganz verschiedene, kannst den immer wieder eingeben und kriegst immer wieder neue, manchmal gar nicht zueinander passende Antworten dafür. Also so war es jedenfalls bei mir jetzt. Also von
Die
daher denke ich,
Suchmaschinen oder du gibst am selben Tag, im selben Moment an zwei unterschiedlichen Rechnern, die anderen Leuten gehören denselben Begriff ein und du hast eine andere Ergebnisliste. Ja, ich meine, das sind ja Dinge, die kommen dann durch die Abfragealgorithmen zustande. Naja, also, aber wie du siehst, es wird immer dann schwierig. Deswegen ist das Beispiel ja auch ganz gut von dir. Es wird immer dann schwierig, wenn man nicht weiß, warum. Ja, und dann einfach zu sagen, okay, das hat es jetzt ausgespuckt und jetzt bitte schön fress das und stützt dein Urteil darauf, das wird hoffentlich, und ich gehe fest davon aus, so schnell nicht kommen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, ich finde es auch ganz gut, denn man unterhält sich lieber mit lebendigen Menschen als mit Maschinen, glaube ich. Das dauert noch eine Weile, bis wir uns daran richtig gewöhnt haben. Wie gesagt, ich habe nichts weiter über diese Sache herausfinden können. Ich
Ja,
glaube, dass
dann gucken wir
wir.
mal, was bei uns noch so in den Archiven schlummert. Aber ich kann jetzt schon sagen, es ist also, es gab wohl auch mal einen Wasserschaden, weil die Unterlagen teilweise im Staatsarchiv waren, dass einiges gerade nicht mehr da ist. Ja, aber also werden sicherlich nicht alle Fälle da haben, aber trotzdem vielleicht noch ein paar weitere Informationen. Und selbstverständlich wäre das mittelfristige Ziel, vielleicht doch den Fall noch aufzuklären. Wer weiß.
Wäre unser Wunsch. Deswegen machen wir das ja hier auch alles,
Genau.
oder? Gut, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen und auf weitere Erkenntnisse.
Ich bin gespannt. Bis dann.
Bis dann,
Tschüss.
tschüss.